Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, nochmals schauen wir auf zum Gnadenthron, gedenken an Psalm 1. Lass uns an Wasserbächen gepflanzt sein. Lass uns Frucht tragen, o Herr, denn du selbst hast gesagt, dass wir Frucht tragen und unsere Frucht eine bleibende sein wird. Geliebter Herr, habe du deinen Weg heute und alle Zeit, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Sei mit uns, leite uns, rede zu uns, wirke auf übernatürliche Weise. Dein Wort komme nicht leer zurück, sondern richte aus, wozu du es gesandt hast.
Amen.
Alles haben wir dir hingelegt und bitten dich, sei mit uns. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Mögt euch setzen. Dem Herrn, unserem Gott, sei viel Dank dargebracht für seine Gnade und Treue, für alles, was er schon getan hat. Wir haben heute schon herrliche Zeugnisse im Büro gehört von dem, was Gott getan hat. Wir freuen uns einfach, dass in unserer Zeit die Bestätigung nicht ausgeblieben ist, sondern dass wir die Tage der Bibel wirklich neu erleben durften. Und schön ist, dass mit Bruder Brenhem nicht alles zu Ende gegangen ist, sondern nur eine neue Phase begonnen hat und dass wir tatsächlich aus Gnaden dasselbe Wort, die gleiche Botschaft tragen dürfen und dem Herrn vertrauen, in dem absolut seligen Wissen, dass das die letzte Botschaft ist, die Botschaft der Herausrufung, der Zubereitung, der Übereinstimmung, Bringung mit Gott und Gottes Wort. Und wohl dem, der in diesen Tagen das wahre Wort Gottes hört und innerliche Zustimmung hat und glauben kann, wie die Schrift es sagt. Noch schnell die Grüße aus Moskau, die Grüße aus verschiedenen Ländern, aus Schweden, von überall. Lassen uns Brüder grüßen, die angeschlossen sind. Wir freuen uns auch darüber, dass jetzt der Anschluss nicht nur am kleinen Bildschirm sein kann, sondern die Verbindung zum Fernsehen, so dass die Leute einfach schön sehen und miterleben können. Gott hat dafür gesorgt, dass sein Wort die Enden der Erde erreicht. Dann haben wir Besuch aus Ottawa, Besuch aus Montreal, Besuch aus verschiedenen Ländern, wie gestern schon gesagt, aus Kongo Republik, unsere teuren Geschwister aus allen Völkern und Sprachen. Und möge Gott besonders alle dienenden Brüder segnen, denn zuerst müssen alle dienenden Brüder in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes gebracht werden, ehe die Gemeinden in diese Übereinstimmung gebracht werden können. Und das Anliegen unseres Bruders aus Kinshasa haben wir gestern ja von Herzen wahrgenommen. Man muss das so miterleben, wie zerteilt, zerstritten das Volk Gottes ist. Die einen folgen diesem, die anderen jenem. Und in jeder Stadt, in jedem Lande gibt es verschiedene Glaubensrichtungen. Bei Gott gibt es nur eine einzige Glaubensrichtung. Und der Herr spricht noch heute, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und ich schaue gerade hier auf Micha, das zweite Kapitel, Micha, das zweite Kapitel. Und das, was Gott mit Israel tut, das tut er auch parallel mit der Gemeinde. Er sammelt sein irdisches Volk aus allen Völkern und Nationen. Er sammelt die Gemeinde aus allen Denominationen, aus allen Sprachen. Micha, zweites Kapitel, Vers 12. Sammeln, ja, sammeln will ich dich, Jakob, insgesamt zusammenbringen, ja, zusammenbringen will ich, was von Israel noch übrig geblieben ist. Vereinigen, vereinigen will ich sie wie Schafe in der Hürde, wie eine Herde auf der Trift, so dass sie eine von Menschen wimmelnde Menge bilden. Zusammenbringen, sammeln, vereinigen, das tut Gott mit Israel in unserer Zeit, bis dann Vers 13 in Erfüllung gehen wird. An ihre Spitze zieht dann der leitende Widder dahin. Sie brechen durch, ziehen durch das Tor und gehen hinaus. Ihr König schreitet vor ihnen her und der Herr selbst an ihrer Spitze. Und genau das möchten auch wir. Hier haben wir drei Begriffe. Einmal der Herr als der Widder, der die Herde anleitet, und dann als der König und dann als der Herr an ihrer Spitze. Unser Herr ist alles in allem. Und wir möchten, dass er an der Spitze ist, dass er vorausgeht, dass wir ihm folgen. Und dann die nächsten Verse auf unsere Zeit bezogen, in Micha 3, und hauptsächlich auf alles, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Und dann wird erst in Vers 8 die Antwort gegeben. Ich lese Micha 3 von Vers 5. So hat der Herr gegen die Propheten gesprochen, die mein Volk irreführen, die solange ihre Zähne etwas zu beißen haben, Frieden verkündigen, aber dem, der ihnen nichts in den Mund steckt, den Krieg erklären. Hier spricht der Herr sehr deutliche Worte. Und wer an Matthäus 24, an Markus 13 denkt, hütet euch, dass euch niemand irreführe, denn es werden falsche Propheten und falsche Christusse auftreten, doch sie werden ihr Ende finden. Und dann heißt es weiter in Vers 6, darum soll es Nacht für euch werden, sodass ihr keine Gesichter mehr schaut und keine Weissagung stattfindet. Die Sonne soll für die Propheten untergehen und der Tag über ihnen zu finsterer Nacht werden. Alle, die nach eigener Eingebung weissagen, alle, die das Volk irreführen, Ihr Untergang ist schon bei Gott beschlossen. Ganz am Ende wird Gott, der Herr, seiner Gemeinde vorausgehen und es wird keine falsche Weissagung, keine falsche Lehre, nichts Falsches wird mehr sein, sondern die Gemeinde wird geheiligt sein im Wort der Wahrheit. Vers 7, dann werden die Seher beschämt dastehen und die Wahrsager erröten müssen und sie werden sich alle den Bart verhüllen, weil keine Antwort von Gott mehr erfolgt. Dieser Ausspruch ging mir zu Herzen, weil keine Antwort von Gott mehr kommt, nicht mehr geschieht. Keine Antwort. Die Juden glauben, wenn Gott nicht antwortet, dann hat eine Verwerfung stattgefunden. Dann hat sich Gott irgendwie abgewandt. Diese Worte, weil keine Antwort von Gott mehr erfolgt. Sind wir ehrlich? All diese Leute bis hin zu den charismatischen Persönlichkeiten, sie brauchen keine Antwort von Gott. Sie haben ihre eigenen Antworten gesucht und gefunden. Gott kann denen, die mit ihm und seinem Worte nicht übereinstimmen, noch eine Antwort geben. Aber dir und mir, uns, gibt Gott die Antwort. Er gibt eine Antwort auf jede Frage, die in der Heiligen Schrift zu finden ist. Gott antwortet heute. Gott antwortet dir. Und deshalb gilt uns Vers 8. Vers 8. Ich dagegen, das war der Bote des Herrn, ich dagegen bin mit Kraft erfüllt, mit dem Geist des Herrn und mit Rechtsgefühl und Mut, Jakob seine Treulosigkeit vorzuhalten und Israel seine Sünde. Wir danken Gott, dass er uns den Spiegel des Wortes vorhält. Und im Spiegel sehen wir nicht die anderen, im Spiegel sehen wir uns selber und bitten den Herrn, alle Flecken, alles zu nehmen und uns zu segnen, uns zu helfen. Gehen wir zum Titus, dem ersten Kapitel, um uns das Wort des Herrn, das Wort des Herrn vor Augen zu führen. Titus, erstes Kapitel, von Vers 1 bis 3. Ich, Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi für den Glauben der Auserwählten Gottes und für die Erkenntnis der Wahrheit, die sich in einem gottseligen Wandel bewährt. Und dann in Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass der untrügliche Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat, kundgetan, aber hat er sein Wort zur festgesetzten Zeit durch die Predigt, mit der ich im Auftrage Gottes, unseres Retters, betraut worden bin. Alles zu seiner Zeit. Gott wacht über seinem Wort und erfüllt zur rechten Zeit, was er verheißen hat. Parallel dazu habe ich an Offenbarung 1 gedacht. Ich will nur ganz kurz mich darauf beziehen. Offenbarung 1, 2 und 3. Hier haben wir die Sendung des Engels, um den Knechten Gottes anzuzeigen, was in Kürze geschehen soll Und dann in Vers 2, und dieser legt nunmehr Zeugnis ab von dem Worte Gottes und von dem Zeugnis Jesu Christi, von allem, was er gesehen hat. Gehen wir gleich zu Kapitel 2. Immer wieder hat der Herr einen Boten angesprochen, und der Bote musste der Gemeinde die Botschaft bringen. Offenbarung 2, Vers 1, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dann Vers 8, dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, immer dem Engel der Gemeinde schreibe, bis hin zu Kapitel 3 und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, so spricht der, welcher das Amen ist. Offenbarung 3, Vers 14, so spricht der, welcher das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang, der Ursprung der Schöpfung Gottes, nicht der Schöpfung dieser Welt, sondern der neuen Schöpfung. Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und dann noch schnell hin zu Kapitel 22, wo unser Herr zu Worte kommt und dann von selbst bestätigt, in Vers 16, Offenbarung 22, Vers 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch dieses vor den Gemeinden zu bezeugen. Ich bin der Wurzelspross vom Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Jetzt kommt, was hervorgehoben werden muss, und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, der sage, komm, und wen da dürstet, der komme. Wer Verlangen trägt, der empfange das Wasser des Lebens umsonst. Es ist einfach wunderbar, der Aufbau im Worte Gottes, was an die lokalen Gemeinden gerichtet werden musste, hat Paulus in seinen Briefen geschrieben, was mit der Endzeit, mit der Gesamtentwicklung verbunden war, hat Gott dem Johannes auf der Insel Patmos geoffenbart. Und wir haben heute die Einführung, die Übersicht tatsächlich in den gesamten Heilsratschluss unseres Gottes. Kommen wir zu Titus, dem ersten Kapitel, zurück und lesen wir die Verse, ja, Titus 1 von Vers 10. Denn es gibt viele, die sich nicht unterordnen wollen, Schwätzer und Schwindler, besonders unter den Judenchristen. Ihnen muss man den Mund stopfen, weil sie ganze Häuser zerrütten, indem sie um schändlichen Gewinnes willen ungehörige Lehren vortragen. Wir müssen die Wahrheit verkündigen. Wir müssen allem, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, mit dem Schwert des Geistes begegnen. Denken wir an die Bibelstellen, besonders auch im Judabrief. Kämpfet für den Glauben, der ein für alle Mal den Heiligen übergeben worden ist. Von Vers 13 in Titus, dem ersten Kapitel. Dies Zeugnis entspricht der Wahrheit und aus diesem Grunde weise rücksichtslos zurecht, damit sie im Glauben gesund bleiben. Die Verkündigung des Wortes muss ohne Wenn und Aber geschehen. Sie muss klar sein und den Leuten das wahre Wort vor Augen führen und ins Herz hineinlegen. Und jetzt kommt etwas ganz Besonderes, liebe Brüder und Schwestern, in Vers 14. Und ihre Gedanken nicht auf jüdische Fabeln und auf Gebote der Menschen richten, die der Wahrheit den Rücken kehren. Die der Wahrheit den Rücken kehren. Und ich frage heute, was ich gestern Abend hier kurz angedeutet habe, von Brüdern, die da behaupten, der Herr sei gekommen, das dritte Kommen Christi habe schon stattgefunden, wir warten doch immer noch auf seine Wiederkunft. Und all diese Menschen, die verkehrte Lehren vortragen, haben der Wahrheit den Rücken gekehrt. Sie haben die Wahrheit abgelehnt, ehe sie dem Irrtum verfallen konnten. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir nur Gottes Wort rein und heilig als Wahrheit aufnehmen und nichts in uns hineinlassen, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Und ich hoffe, dass wir das zu Herzen nehmen. Und die Sache ist folgende, dass Menschen, die irregeführt werden, denen kann noch geholfen werden. Aber die Irreführer, die sind die eigentlich Verführten, die andere dann verführen. Und deshalb für die Verführer habe ich keine große Hoffnung, aber für alle, die irregeführt wurden, und das haben wir jetzt auf dieser letzten Reise erlebt, wie Brüder gekommen sind und einfach gesagt haben, 30 Jahre sind wir irre geführt worden, hier 8 Jahre, dort 12 Jahre, haben gesagt, wo und wie sie irre geführt wurden. Aber das Wort der Wahrheit bringt zurecht. Und alle können zurechtgebracht werden, die dem Wort der Wahrheit Glauben schenken. Also, Fabeln sind Menschengebote, die der Wahrheit des Wortes den Rücken kehren. Einfach ein sehr wichtiges Wort. Und ihr wisst ja, dass der Geist Gottes schon damals unsere Brüder vor 2000 Jahren inspiriert hat, um das zu schreiben, was in unseren Tagen, ja vor der Wiederkunft Jesu Christi geschehen würde, wie unser Herr ja auch die Endzeit beschrieben hat und auch das, was geschehen würde vor der Wiederkunft unseres geliebten Herrn. Wir haben in diesem Buch die Gesamtübersicht auf beiden Seiten, auf das, was irdisch geschieht, bis hin zur Ungerechtigkeit, die Überhand nehmen wird. Alles ist uns im Worte vorausgesagt worden. Uns geht es hauptsächlich darum, dass die Gemeinde Jesu Christi verschont bleibt, als Herausgerufene, als Menschen, die Gott begnadigt hat, nicht wieder neu in Irrtümer hineinzufallen. Wenn ich auf diese Jahre zurückschaue, wie hat alles herrlich begonnen? Jahre vergingen ohne größere Nöte. Und dann kam die Zeit, wo Brüder einfach ihre eigenen Gedanken, ihre Lehren vorgetragen haben und dann der Wahrheit den Rücken gekehrt. Und das muss man ein für alle Mal begreifen. Wer der Wahrheit des Wortes den Rücken kehrt, dem sendet Gott kräftige Irrtümer, dass er der Lüge glauben muss. Dann werden die Menschen versklavt. Sie müssen dann der Lüge Glauben schenken. Gehen wir mit diesem Wort, dass Fabeln und Menschengebote der Wahrheit den Rücken kehren, gehen wir damit zu 2. Timotheus, dem 4. Kapitel. Hier führt der Mann Gottes noch einmal aus 2. Timotheus, 4. Kapitel, was mit denen geschieht, die tatsächlich dem Worte der Wahrheit den Rücken gekehrt haben. 2. Timotheus, 4. Kapitel, Vers 3 und 4. Denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre unerträglich finden und sich nach eigenem Gelüsten Lehrer über Lehrer beschaffen, weil man nach Ohrenkitzel Verlangen trägt. Von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren abwenden und sich den Fabeln zuwenden. Beide Male wird von Fabeln gesprochen. Und dann in Vers 5, du aber Mann Gottes, du Timotheus, du aber, bleibe nüchtern in jeder Hinsicht, nimm die Leiden auf dich, richte die Arbeit eines Predigers des Evangeliums, der Heilsbotschaft aus und versieh deinen Dienst voll und ganz. Und mit diesem Wort gehen wir, um noch schnell den Begriff Fabel noch einmal näher zu beleuchten, zu 2. Petrus, dem 1. Kapitel. Und dieses Wort steht direkt in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. 2. Petrus, 1. Kapitel, Vers 15 und 16. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr nach meinem Heimgang jederzeit in der Lage seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Und dann kommt der gewaltige Ausspruch, denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigt haben, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Dreimal das Wort Fabeln. Nochmal sei es betont, alles, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, ist erfunden. Seine Geschichte ist eine Fabel, hat nichts mit Realität, nichts mit Wahrheit zu tun. Im Gegenteil, wie wir gelesen haben, dem Wort der Wahrheit den Rücken gekehrt. Alle, die behaupten, dass die heilsgeschichtlichen Dinge schon hinter uns liegen, haben das Wort der Wahrheit verworfen, kümmern sich um das Wort überhaupt nicht und um das, was darin verheißen wurde und geschrieben steht. Und deshalb sind sie alle zum Scheitern verurteilt. Uns hat Gott, und das sagen wir nicht aus Überheblichkeit, das sagen wir aus Dankbarkeit, uns hat Gott sein Wort anvertraut, sein Wort geoffenbart und sein Wort wohnt in uns und wir sind ihm Worte und das Wort ist in uns. Und zurückkommend auf gestern Abend, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Warum sagt der Herr in Matthäus 7 von Vers 21 zu denen, die geweissagt, die Wunder und Zeichen getan haben, weichet von mir, denn ich kenne euch nicht. Der Herr kennt die Seinen und die Seinen kennen ihn und die Seinen hören auf seine Stimme, hören sein Wort, glauben sein Wort. Und wir haben die innere Zustimmung zu seinem Wort. Im 2. Petrus, im 2. Kapitel lesen wir von Vers 15 oder besonders Vers 15 von diesen Leuten, die sich abgewandt haben. Den geraden Weg haben sie verlassen und sind irregegangen und haben den Weg Biljams, des Sohnes Beors, eingeschlagen, der nach Sündenlohn Verlangen trug. Sind abgewichen, sind irre gegangen, haben den Weg Biljams eingeschlagen. Und vorher steht in Kapitel 2 in Vers 3, viele jedoch werden sich ihnen bei ihren Ausschweifungen anschließen und um dieser Willen wird der Weg der Wahrheit gelästert. Die ganze Endzeitbotschaft wird gelästert durch all die unbiblischen Lehren, durch alles das, was verkündigt wird, wird das wahre Wort, die wahre Botschaft in Zweifel gezogen und wird gelästert. Brüder und Schwestern, es liegt mir auf dem Herzen, dass wir von Gott eine Antwort bekommen. Amen. Und dass Gott eine Umkehr, dass Gott Gnade schenkt, dass alle, die zum ewigen Leben und besonders zur Brautgemeinde bestimmt sind, dass sie klar werden im Kopf, klar im Herzen, klar im Wort, dass göttliche Klarheit sich ihrer bemächtigt. Denn hier steht ja geschrieben, dass der Weg des Herrn, der Weg der Wahrheit, wird um all diese Dinge willen gelästert. Sagt heute einem Prediger in irgendeiner Gemeinde, der Herr sei schon gekommen, sagt ihm, die Auferstehung habe stattgefunden. Er sagt euch bitte, da ist die Tür. Da ist die Tür. Und was geschieht? Was geschieht? Nichts als dem Worte der Wahrheit den Rücken gekehrt. Und möge unser Gebet heute von Gott erhört werden, dass weltweit eine Umkehr zum Wort Gottes geschieht. So geht es nicht weiter. Die Wiederkunft unseres Herrn steht nahe bevor und Gott hat das Recht, in seiner Gemeinde sein Wort und nur sein Wort auf den Leuchter zu stellen. Dann haben wir all die anderen Bibelstellen, die wir auch noch lesen könnten, in 2. Petrus 3. Und hier steht im 2. Vers, 2. Petrus 3, Vers 2, damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben, und das von euren Aposteln euch mitgeteilte Gebot unseres Herrn und Erretters in Erinnerung festhaltet. Was sollen wir festhalten? Das, was Gott durch Propheten und durch Apostel geredet und niederschreiben ließ. Daran sollen wir festhalten, bis der Herr die letzte Verheißung erfüllt haben wird. Wir haben all die Mahnungen im Worte Gottes. Zur Herausrufung und Zubereitung gehört es, dass wir nicht wieder abrutschen und Menschen und ihren Lehren folgen. Das werde ich noch einige Male sagen müssen. Jede Fabel, alles, was Menschen erfunden haben, auch innerhalb der Botschaft, ist ein Kehren des Rückens zum Wort der Wahrheit. Das Wort der Wahrheit sagt uns, was geschehen wird bei der Wiederkunft Jesu Christi. Die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Und in Christo Lebenden werden verwandelt werden. In einem Nu, so steht's geschrieben. Und gemeinsam werden wir hinaufgenommen werden. Das sind göttliche Tatsachen, die uns im Worte Gottes niedergeschrieben wurden, damit unser Glaube gemäß der Schrift ist. Warum hat unser Herr gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, nicht wie er will, nicht wie Menschen sagen, sondern wie die Schrift sagt. Oft haben wir es betont, wie auch Bruder Brenhem es getan hat, dass unser Herr das fleischgewordene Wort war. Und alles ist durch ihn geschaffen worden, wie in Johannes 1 geschrieben steht. Und nichts ist ohne ihn geworden. Er war der Redende. Es kann kein Wort geben, ohne dass es gesprochen wird. Er war der Redende, dessen Wort wir gehört haben. Und wir glauben noch heute das Wort unseres Gottes. Und er war's, der alle Dinge ins Dasein gesprochen hat. Derselbe, der im Garten Eden wandelte, starb am Kreuz. Gott geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geiste. Derselbe gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeiten. Merken wir uns diesen Vers, 2. Petrus 3, Vers 2. Damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben und das von euren Aposteln euch mitgeteilte Gebot unseres Herrn und Erretters in Erinnerung behaltet. Das Wort ist unseres Fußes Leuchte geworden. Und wir danken Gott, dass sein geoffenbartes Wort in unsere Herzen gefallen und dieselbe Offenbarung die Apostel und Propheten hatten und wie unser Bruder Brenhem von Gott geschenkt bekommen hat, ist dir und mir geschenkt worden. Warum? Weil Gott die Verbindung aus Gnaden zu uns hergestellt hat. Lesen wir noch aus 2. Petrus, dem 3. Kapitel, den 14. Vers. 2. Petrus, 3. Kapitel, Vers 14. Darum, Geliebte, seid in Erwartung dieser Dinge eifrig bemüht, fleckenlos und unsträflich vor ihm erfunden zu werden im Frieden. Also, wir haben Ermahnungen und wir haben Belehrung und dann kommt die an uns gerichtete Adresse und Wahrheit darum, Geliebte, seid in Erwartung all dieser Dinge, besonders der Wiederkunft unseres Herrn, denn das geht aus Vers 9 hervor, im 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr ist mit der Erfüllung seiner Verheißung nicht säumig, wie manche Leute eine Säumigkeit darin sehen, sondern er übt Langmut gegen euch, weil er nicht will, dass einige verloren gehen, sondern dass alle zur Buße gelangen. Gott ist ein treuer Gott, auch wenn es uns zu lange dauert. Und seid ehrlich, wer hätte gedacht, als Bruder Branham 1933 gesagt bekam, dass die Botschaft, die ihm anvertraut wurde, dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde? Wer hatte gedacht, dass es Jahrzehnte dauern würde, bis die Letzten am Ende der Erde herausgerufen werden aus Gnaden? Aber Gott bestimmt die Zeit. Er hat seinen Heilsplan von Ewigkeit her gefasst. Wir alle hätten uns gewünscht, es wäre schon geschehen. Aber die Letzten werden ja herausgerufen. Und hier vielleicht nur zum Zeugnis. Beim letzten Besuch in Johannesburg habe ich auf der 6. Etage übernachtet und hatte ausgecheckt und wollte zum Flughafen. Und ich hatte den Lift geholt und ein junger Mann kommt, halben Kopf größer als ich und natürlich, how are you, sir? Und wir sind gemeinsam runtergefahren und haben vielleicht insgesamt nicht mehr als 3 Minuten Gespräch gehabt. Nicht mehr. Nur runtergefahren und vor dem Lift noch kurz stehen geblieben. Dann habe ich mein Etui rausgenommen und habe meine Visitenkarte in seine Hand gelegt und habe gesagt, Sir, sollte Gott zu Ihnen gesprochen haben, dann können Sie sich melden. Und ich war gerade zu Hause angekommen und die E-Mail war schon da. Und dieser Mann, der war Manager, habe ich ja nicht gewusst, Manager des Hilton Hotels in Johannesburg und sagt, Sir, oder was immer er da gesagt hat, Pastor hat er wohl gesagt, the few minutes you talked to me, die wenigen Minuten, die du mit mir gesprochen hast, haben genügt, um zu erkennen, dass ich verloren bin, dass ich gerettet werden muss, dass ich wiedergeboren werden muss, um in das Reich Gottes hineinzukommen. 3 Minuten, nicht mehr als 3 Minuten. Und wir haben dem netten Herrn schon Broschüren geschickt. Gott ruft die Letzten heraus. Warum musste ich den Lift rufen und der Mann kommt? Und wir fahren gemeinsam herunter. Und nicht vom Wetter gesprochen, das haben wir ja alle schon gekannt. Einfach Zeugnis gegeben mit ein paar Worten. Der Herr ist treu. Der Herr ist treu. Kommen wir zurück zu Hebräer, dem 9. Kapitel, um uns zu zeigen und allen Brüdern, die besonders betonen, dass der Herr schon gekommen sei. Nein, ich sage es immer wieder, solange wir auf Erden sind, ist er noch nicht gekommen. Denn wenn er kommt, gehen wir hinauf. Und lass mich das vom zweiten Kommen Christi noch einmal betonen, aus Hebräer, dem 9. Kapitel, Hebräer 9, Vers 28, ebenso wird auch Christus, nachdem er ein einziges Mal als Opfer dargebracht worden ist, um die Sünden vieler hinwegzunehmen, zum zweiten Mal ohne Sünde denen, die auf ihn warten, zum Heil erscheinen. Einmal ist er gekommen, um die Sünden hinwegzunehmen. Zum zweiten Mal kommt er, um uns hinwegzunehmen, die wir von ihm begnadigt worden sind. Mögen alle Brüder auf der ganzen Erde doch erkennen, wie töricht die Fabeln sind, wie töricht die Lehren sind. Noch nicht einmal der Verstand kann sie aufnehmen, geschweige der Geist oder die Seele. Und jede Lehre, die uns im Worte Gottes geschenkt wurde, ist nachvollziehbar, macht Sinn. Ja, jede göttliche Lehre führt uns zum Ziel, nämlich zur Erfüllung dessen, was Gott verheißen hat. Im 1. Korinther, im 1. Kapitel, lesen wir die wunderbaren Worte, die Paulus damals schon an die Gemeinde gerichtet hat, die auf die Wiederkunft des Herrn gewartet hat. 1. Korinther, 1. Kapitel von Vers 7. Ihr steht fest geschlossen an keiner Gnadengabe zurück, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet, der euch auch Festigkeit verleihen wird bis zum Ende, so dass ihr am Tage unseres Herrn Jesus Christus frei von Tadel dastehen könnt. Und dann wird uns die Treue Gottes vor Augen geführt. Treu ist Gott, durch den ihr in die Gemeinschaft mit seinem Sohne Jesus Christus, unserem Herrn, berufen worden seid. Also, Gott selber ist treu dir und mir gegenüber, seinem Wort gegenüber. Er hat den Bund mit uns geschlossen und alle Verheißungen, das können wir auch immer neu betonen, sind Ja und sind Amen. Besonders die Verheißung seiner leiblichen Wiederkunft. Und sagen wir es deutlich, wer die leibliche Wiederkunft Jesu Christi leugnet, hat den antichristlichen Geist. Nachzulesen im 2. Johannesbrief im 7. Vers. Wer die Wiederkunft Jesu Christi in der Weise leugnet, wie er gen Himmel hinaufgenommen wurde. Und die Schrift sagt, derselbe Jesus, der von euch in den Himmel emporgehoben worden ist, wird wiederkommen in derselben Weise, in der ihr ihn habt, gen Himmel auffahren sehen. Nachzulesen in Lukas 24, Vers 50, 51, nachzulesen, Apostelgeschichte 1, 9 bis 11, nachzulesen in der Heiligen Schrift. Und wer das leugnet, wer einfach behauptet, der Herr ist geistlich gekommen, die Auferstehung habe geistlich stattgefunden, die Entrückung habe geistlich stattgefunden. Nein, bei der Wiederkunft unseres Herrn werden die Toten in Unvergänglichkeit auferweckt werden. Und wir, die wir leben und übrig bleiben, werden die Verwandlung unserer Leiber erleben und in seinen Herrlichkeitsleib verwandelt werden. Lesen wir es noch einmal. Vers 7 in 1. Korinther 1. Ihr steht fest geschlossen und habt an keiner Gnadengabe irgendeinen Mangel, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Ist das Wort nicht an uns gerichtet worden, Brüder und Schwestern, an uns in dieser Zeit? Hat Gott das Ende vor dem Anfang gekannt? Hat er durch den Geist die Dinge offenbaren können, damals offenbaren können, wie sie heute vor unseren Augen Realität werden? Gehen wir zu Philipper, zum 3. Kapitel. Hier wird ja überall, hat ja Paulus zum Hauptthema die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, gemacht. Philipper 3, Vers 20 und 21. Unser Bürgertum dagegen ist im Himmel, von wo wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren niedrigen Leib umwandeln wird zur Gleichgestalt mit seinem Herrlichkeitsleibe, vermöge der Kraft, mit der er auch alle Dinge sich unterzuordnen vermag. Wir sagen Amen. Wir sagen Amen zu jedem Worte Gottes. Für uns haben Legenden wirklich nur ein Kopfschütteln. Und ich frage noch einmal, wie es möglich ist, dem Worte Gottes, den klaren Aussprüchen des Wortes, den Rücken zu kehren und dann törichte Behauptungen aufzustellen. Doch das alles gehört zum Ablauf der Endzeit. Wisst ihr, wofür ich dankbar bin? Dass Gott über der Gemeinde wacht und dass er uns sein Wort als Orientierung, als Wegweisung geschenkt hat und dass wir aus Gnaden im Worte bleiben und deshalb in ihm bleiben, und nichts wird uns vom Worte und von ihm trennen, weil wir ein Teil des Wortes geworden sind, das in unserer Zeit Erfüllung findet. Wie wir gestern gesagt haben, die Brautgemeinde wird jetzt herausgerufen. Ich schreibe es doch im Rundbrief. Als Gott im Alten Testament die Gebote, die Gesetzgebung gab, doch nicht den Amoriten und irgendwelchen Leuten, sondern seinem Volk, mit dem er über Abraham, Isaak und Jakob den Bund geschlossen, zu dem er auf den Berg Sinai herabkam, im Feuer und mit Donnerstimme redete, so dass das Volk ausrief, Mose möge mit uns reden, aber Gott möge nicht länger reden, denn wir können es nicht ertragen. Gott hat mit seinem Volk, von dem er sagte, lass mein Volk ziehen, von dem er sagte, lass meinen Sohn ziehen, meinen erstgeborenen Sohn. Beides steht geschrieben im 2. Mose 3 und in den weiteren Kapiteln. Lass mein Volk ziehen, lass meinen Sohn ziehen, lass meinen erstgeborenen Sohn ziehen. Schon da ist das Erstgeburtsrecht hervorgehoben worden. Mein Volk, mein Sohn, mein erstgeborener Sohn. Wir haben das Erstgeburtsrecht von Gott empfangen. Jesus Christus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und wir sind aus demselben Geiste gezeugt worden. Derselbe Heilige Geist, der Maria überschattete, derselbe Heilige Geist überschattete die Gemeinde am Pfingsttage. Und es geschieht nicht durch Heere und nicht durch Macht, sondern durch den Heiligen Geist, der alles in allen aus Gnaden bewirkt. Also, wir sorgen uns um nichts, nur um das eine, dass wir im Worte bleiben, glauben, wie die Schrift gesagt hat, bis ans Ende ausharren und wissen, der Herr wird Sorge dafür tragen, dass wir vollendet, ohne Flecken und ohne Runzel vor ihm bestehen werden. Deshalb steht in Philipper, dem 4. Kapitel, Vers 6 und 7 und den ersten Teil von Vers 8. Lasst uns lesen, Philipper 4, Vers 6, 7 und den ersten Teil von 8. Sorget euch um nichts, sondern lasst in jeder Lage eure Anliegen durch Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung vor Gott kund werden. Merkt ihr die Weisheit Gottes? Nach dem gewaltigen Ausspruch, sorget euch um nichts, steht nicht geschrieben, legt euch schlafen und träumt, ja? Nein, wir haben direkt die Weisung, sorget euch um nichts. Aber dann, sondern lasst in jeder Lage eure Anliegen durch Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung vor Gott kund werden. Also nicht vor Sorgen, nicht schlafen können, sorget euch um nichts. Lasst eure Anliegen, das, was ihr im Herzen, im Leben, das, was noch nicht so ist, wie es sein sollte, lasst in jeder Lage, habt ihr gemerkt? Und würden wir heute fragen, wie unterschiedlich die Prüfungen, wie unterschiedlich alle Nöte überall sind bei den Einzelnen. Und deshalb steht geschrieben, in jeder Lage. Da kann einer dem anderen nicht sagen, ja, du bist nicht in meiner Lage. Der andere könnte antworten, du bist aber auch nicht in meiner Lage. Und jeder könnte sagen, Moment mal, nicht, du bist nicht in meiner Lage. Und deshalb steht hier geschrieben, sondern lasst in jeder Lage eure Anliegen durch Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung. Warum verbunden mit Danksagung? Dass wir im Gebet schon die Gewissheit empfangen, dass Gott uns erhört hat. Und dass wir sofort die Danksagung vor Gott kund werden lassen. Und wenn wir das so getan haben, geht Vers 7 in Erfüllung. Dann wird der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand, eure Herzen und euer ganzes Denken in Christus Jesus bewahren. Glauben wir das? Dann wird der Gott des Friedens uns bewahren, unsere Herzen bewahren. Und es wird in Erfüllung gehen, was in Vers 8 geschrieben steht. Endlich, liebe Brüder, alles, was wahr ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was unanstößig ist, sei es irgendeine Tugend oder irgendetwas Lobenswertes, darauf seid bedacht. Ich glaube, dass der Herr zu seinem Recht mit uns allen kommen wird. Wir brauchen das nicht alles selber zu machen. Wir brauchen es nur dem Herrn zu gestatten, dass er es alles aus Gnaden in uns tun kann. Fassen wir zusammen, was wir heute hier vor dem Angesicht Gottes betrachtet haben. Die Zeit der Gnade geht zu Ende. Die Zeichen der Zeit deuten darauf hin. Wir schauen nach Jerusalem. Wir sehen, wie Jerusalem eigentlich in die Zange genommen wird. Auf keinem Land der Erde, in keiner Stadt wird befohlen, was sie tun sollen und nicht tun sollen. Aber in Israel nimmt man sich das Recht heraus. Und dann denken wir an einige Bibelstellen. Jerusalem wird zum Hebestein für alle Völker gemacht werden. Und alle, die ihn aufheben wollen, werden sich die Hände wund ritzen. Man braucht nur zum prophetischen Wort zu gehen. Und da wird alles gesagt, was geschehen wird, wie sich alle Völker gegen Jerusalem versammeln werden und wie dann Gott selber vom Himmel her eingreifen wird, nachzulesen in Hesekiel 38, nachzulesen in Joel 2, nachzulesen in den Propheten und bis hin zur Offenbarung. Gott lässt alles so weit geschehen, bis sein Zeitpunkt gekommen ist. Und dann haben nicht mehr die Völker zu bestimmen, dann bestimmt er. Und wie wir im Propheten Micha gelesen haben, dann wird der Herr seinem Volk vorausgehen. Dann kommt der Durchbruch. Dann ist der Augenblick da, wo sich Gott, der Herr, seinem auserwählten Volk Israel offenbaren wird. Und sie werden auf den Blicken, den sie durchbohrt haben, werden wehklagen und weinen und Buße tun. Das ist unsere Zeit jetzt, die Gott uns geschenkt hat. Die Zeit für Israel bricht an, wenn die Gemeinde hinaufgenommen wird. Dann beginnt der Dienst der beiden Propheten in Jerusalem. Und deshalb müssen alle Juden aus allen 12 Stämmen nach Israel zurückkehren, um dann, wenn ihre Verheißung in Erfüllung geht, Anteil daran zu haben, bis Offenbarung 14, Vers 1 Erfüllung findet. Und ich sah 144.000 auf dem Berge Zion aus den 12 Stämmen Israels, die in Kapitel 7 versiegelt werden. Alles wird Gott zur rechten Zeit tun und geschehen lassen. Dieses sind die letzten Momente, die Gott uns aus Gnaden schenkt. Wie wir oft genug gesagt haben, die Orientierung in seinem Worte, alles ist Gnade und nochmals Gnade. Noch das schreibe ich ja im Rundbrief. Bruder Brennen hätte 1000-mal sagen können, der Herr ist mir in der Feuersäule erschienen. Wenn aber diese Kritiker, dieser Mr. Ayers und Mr. Kippermann, nicht gerade gedacht haben, so, jetzt machen wir von diesem Mann ein Foto und siehe da, die Lichtsäule ist über seinem Haupt. Und der Mann Gottes hatte gerade ausgesprochen, ich brauche nicht Zeugnis für mich abzulegen. Der mich gesandt hat, wird Zeugnis für mich ablegen. Und in dem Moment ist der Apparat bedient worden. Und ich habe es euch gesagt, ich habe das Bild in Washington in meinen Händen gehalten. Bruder Brennan wird auch 1000-mal sagen können, der Herr ist mir in der übernatürlichen Wolke am 28. Februar 1963 erschienen. Wenn aber nicht 82 Fotos von dieser übernatürlichen Wolke eingesandt worden wären und nicht Dr. James McDonald von der Universität aus Tucson diesen gewaltigen Bericht gegeben hat. Eine Wolke in der Höhe, wo es eigentlich gar keine Wolke gibt. Und siehe da, dann erklärt Bruder Brennan die Erscheinung der sieben Engel. Dann erklärt er, hier seht ihr den Herrn als Richter, nicht als Menschensohn, sondern als Richter, weil das Gericht am Hause Gottes zu beginnen hat. Brüder und Schwestern, ich kann an dem, was Gott in unserer Zeit getan hat, nicht vorübergehen. Und ich möchte es keinem Menschen raten, daran vorbeizugehen. Wenn Gott noch dafür Sorge getragen hat, dass selbst die Ungläubigen sehen können. Und uns erspricht, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Und jetzt sehen wir, und viele glauben trotzdem nicht. Also danken wir dem Herrn. Glaube ist Offenbarung, Glaube ist Geschenk, Glaube führt uns in die Realität hinein. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und der Tag kam, als er sagte, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder. Und dann wirst du den Sohn haben. Übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder. Brüder und Schwestern, wir sind Kinder der Verheißung. Abraham, der Vater des Glaubens. Oh, wir könnten uns darin noch vertiefen. Sagen wir es noch einmal im Namen des Herrn. Alle unbiblischen Lehren sind Fabeln und alle diese verbreiten und glauben, haben dem Wort der Wahrheit den Rücken gekehrt. Wo bleibt das Amen? So haben wir es im Worte Gottes gelesen. Dem Wort der Wahrheit den Rücken gekehrt und dann die Fabeln verkündigt. Bei uns ist es umgekehrt. Wir haben allem, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, den Rücken gekehrt. Haben unser Angesicht dem Herrn zugewandt und haben gesprochen, rede Herr, dein Knecht, dein Volk, deine Gemeinde hört, was du uns in dieser Zeit zu sagen hast. Seid einmal ehrlich, ist Gottes Wort nicht ganz klar? Ja, geliebte Brüder, aus allen Nachbarländern, aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, ist Gottes Wort nicht klar? Jedes Wort Gottes ist klar und aus Gnaden geoffenbart worden. Ihm, dem treuen Gott, dem ewigen Gott, der sich uns in Jesus Christus geoffenbart hat, der uns Verheißungen gegeben hat, die sich vor seiner Wiederkunft erfüllen und Verheißungen, die sich bei seiner Wiederkunft erfüllen, die sich nach seiner Wiederkunft erfüllen, beim Hochzeitsmahl des Lammes, alles steht geschrieben. Gott hat nichts vergessen, hat uns seinen ganzen ewigen Ratschluss geoffenbart. Und wir, geliebte Brüder und Schwestern und alle weltweit, haben das große Vorrecht, in dieser Zeit das Wort Gottes frisch vom Thron geoffenbart zu hören und es auch geoffenbart zu bekommen. Ich wage zu behaupten, dass der Heilige Geist wirklich alle in alle Wahrheit leitet. Dass nicht einer den anderen belehren muss, sondern alle von Gott gelehrt werden unter der Verkündigung seines Wortes. Wenn das stimmt, sagt auch mal Amen. Natürlich, das stimmt. Wir sind von Gott aus Gnaden belehrt worden. Wie wir es auch schon gesagt haben, ganz zum Schluss spricht der Geist und die Braut die gleiche Sprache. Der Geist gebraucht die Braut. Und die Braut tut das, was der Geist aus Gnaden offenbart. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es höret, der sage, komm. Und alle sind eingeladen, wen da dürstet, der komme und trinke. Bitte nehmt das letzte Wort, das wir gelesen haben, zu Herzen. Und das wollen wir auch jetzt gleich in die Tat umsetzen. Sorget euch um nichts. Und dann die Fortsetzung. Bringet eure Anliegen eure Nöte vor dem Herrn und glaubet, dass er erhört hat und danket ihm von Herzen dafür. Haben wir nicht in unserer Zeit die Bestätigung bekommen, dass Jesus Christus derselbe ist? Hat nicht dasselbe stattgefunden wie im Dienste unseres Herrn, wie am Anfang der neutestamentlichen Gemeinde und noch mehr? Und die Heilige Schrift sagt, wenn alles berichtet worden wäre, was unser Herr getan hat, dann würde die Welt die Bücher nicht fassen. Uns ist das berichtet worden, was Gott wollte, dass wir es wissen. Und dann haben wir den Vergleich in unserer Zeit. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Bitte glaubt es, wir sind begnadigt worden und der Herr hat seinen Weg mit der Brautgemeinde und er wird uns vollenden auf den glorreichen Tag seiner herrlichen Wiederkunft. Ich glaube, dass wir alle dabei sein werden. Wer heute dabei ist und seine Stimme hört und sein Wort glaubt, wird dann seine Stimme hören und die Erfüllung persönlich miterleben. Gott, der Herr, segne uns alle, sei mit uns allen, seid getröstet und seid gestärkt. Amen. Wir stehen auf zum Gebet, wir stehen noch auf zum Gebet. Und ehe wir all unseren Brüdern Grüße mitgeben, lasst mich fragen, ob vielleicht doch Brüder und Schwestern hier sind, die sich taufen lassen möchten, dann hebt kurz die Hand. Haben wir jemand? Nur damit wir es, ich sehe, eine Hand ist dort. Vielleicht könnt ihr ein bisschen höher heben. Da sind jetzt zwei Hände, drei Hände. Ja, sonst noch jemand? Ja, wenn wir sonst noch jemand haben, die können sich dann ja anschließen. Und wir werden heute Bruder Helmut Miskis bitten, dass er die Taufhandlung vollzieht. Doch lasst uns jetzt die Häupter zum Gebet neigen. Und lasst mich fragen, ob wir heute hier Anliegen haben, die wir dem Herrn bringen können. Und wer braucht Gebetshilfe? Wer wird mit dem, was ihm begegnet, widerfahren? Oder die Nöte, die groß geworden sind? Wer braucht Gebetshilfe? Wir sind dazu da, auch im Gebet einander beizustehen und Gott um Segen, um Hilfe anzurufen. Wie viele sind, die ihre Gebete und Anliegen vor den Herrn bringen möchten? Gott sieht Hände, wir könnten alle unsere Hände erheben. Wo wäre nicht Not? In den Häusern, in den Familien, auf der Arbeit, in allen Bereichen, in allen Bereichen. Wir dürfen Gott vertrauen und wissen, er wird es wohl machen. Er wird es wohl machen. Lasst uns beten. Geliebter Herr, wir haben dein Wort gehört. Wir haben aufmerksam gelesen. Sorget euch um nichts. Aber wir haben aufmerksam weitergelesen. Bringet eure Anliegen vor den Herrn und das mit Danksagung. Geliebter Herr, wir bringen jetzt alle Anliegen, alle, derer, die heute hier versammelt sind, die heute nicht hier sein können. Wir bringen dir alle Anliegen deines Volkes, ob sie persönlicher Art, geistlicher Art sind. Geliebter Herr, wir sorgen uns nicht mehr, aber wir bringen dir unsere Anliegen. Du sorgst für uns, du streitest für uns, du gehst vor uns her. Rette, was verloren ist, heile, was krank ist, befreie, was gebunden ist. Offenbare deinen Namen, dein Wort und offenbare deine Macht und deine Herrlichkeit. Du Sieger von Golgatha, Halleluja, Halleluja, Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei dir, dem treuen Herrn. Wir danken dir für die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Wir danken dir für den evangelistischen Teil, für den lehrmäßigen Teil, für den prophetischen Teil. Wir danken dir für die Einführung in deinen ewigen Heilsplan. Geliebter Herr, habe dein Werk in deiner Gemeinde bis an die Enden der Erde. Wie unser Bruder gestern zum Ausdruck brachte, schenk Einmütigkeit unter deinem Volke. Möge zusammenwachsen, was zusammengehört. Möge alles Störende, jede Fabel hinausgetan sein aus deiner Gemeinde. Dein Wort allein gelte von nun an bis in Ewigkeit. Herr, unser Gott, wir danken dir für dein teures und heiliges Wort, für dein wunderbares Wirken in dieser Zeit. Segne uns und sei mit uns. Wir danken dir für die Erhörung der Gebete, die wir dir gebracht haben. Gelobt und gepriesen bist du, Herr, allmächtiger Gott. Vollende dein Werk auf den glorreichen Tag deiner Wiederkunft. Und wir danken dir, dass du es tust und wir in deine Herrlichkeit hinaufgenommen werden. Geliebter Herr und Heiland, ich bitte dich, möge der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, in all unseren Herzen und in der Gesinnung sein. Verbinde uns, geliebter Herr, mit dir in der ersten göttlichen Liebe und verbinde uns in der ersten göttlichen Liebe untereinander. Heile alle Wunden, nimm jeden Schmerz, füge zusammen, was zusammengehört, sammle, was zerstreut ist, bringe zurück, was irregeleitet wurde. Habe du, o Herr, deinen Weg von nun an. Wir glauben, dass dieses der Tag ist. Der Tag ist, den du gemacht hast, weltweit, um deinem Volke ein Signal zu setzen und ihre Aufmerksamkeit dir und deinem Worte zuzuwenden. Dir, dem ewig treuen Gott, sei der Dank dargebracht. Gedenke auch deines Bundesvolkes Israel. Segne die Führung in Jerusalem, segne dein auserwähltes Volk, segne deine Gemeinde aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Wir danken dir, dass wir auf diese Weise die Vollendung gemeinsam miterleben dürfen. Dir, dem allmächtigen Gott, sei der Dank für alles dargebracht. In Jesu heiligem Namen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen.